Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou.
Das ist ja heute so ein bisschen was wie eine Fortsetzung. Wir haben ja vor ein paar Wochen gerade erst eine spannende Folge zur Geschichte des Weins gemacht und haben da ja auch erwähnt, dass wir mal genauer auf Rebsorten eingehen wollen, liebe Lou. Und genau das machen wir heute. Dazu haben wir uns einen ganz speziellen Gast eingeladen. Dazu gleich mehr, denn jetzt erstmal
der Wein der Woche.
Jetzt gibt es erstmal was leicht Perlen. Das hat man das eigentlich gehört. Ich hab die Flasche extra am Mikro aufgemacht. Guck mal. Hier, der visuelle Eindruck des Weins. Siehst du das? Diese leichte Perlage, dieses leichte Prickelnde.
Da muss man aber viel Fantasie haben.
Wieso? Das sieht man doch. Das setzt sich richtig ab am Glas.
Doch, ja. Vor allen Dingen unten am Boden, ne? Guck mal. Bei mir auch.
Ja. Wir haben nämlich im Glas haben wir heute nämlich einen Vigno Verde. Und Vigno Verde kennen mit Sicherheit einige. Safe, wenn sie diesen Podcast schon länger verfolgen, öfters mal gehört. Vigno Verde ist aber nicht nur ein Wein, sondern ist auch eine Weinanbauregion im Norden Portugals. Also wir befinden uns in Portugal. Und diese Weinanbauregion Vigno Verde ist ungefähr unterteilt in 9 Teilbereiche und ist bekannt für sehr erfrischende Weiß-, Rosé-, aber auch Rotweine. Die meisten kennen Vigno Verde wahrscheinlich als Weißwein. Ganz typisch ist so eine knackige Säurestruktur, ein bisschen Kohlensäure, wie wir gerade gesehen haben. Und auf jeden Fall auch geringere Alkoholwerte. Also der hier hat jetzt 9 Volt. Man muss fairerweise dazu sagen, dass der auch halbtrocken ausgebaut wurde. Also hat von Haus aus schon mal ein bisschen weniger Umdrehung. Und in der Regel wird Vigno Verde aus mehreren Rebsorten produziert. Ich glaube, es sind ungefähr 7 zugelassen. Und ganz typisch ist in der Nase so Limette.
Darf ich jetzt nochmal?
Bisschen Stachelbeere oder auch Grapefruit. Also durchaus auch grünere Noten.
Ja, und jetzt wollen wir ein bisschen forschen, die Welt der Rebsorten. Zum einen historische Varianten und zum anderen auch neue Varianten. Und dafür haben wir uns einen großartigen Gast eingeladen. Du hast ihn eingeladen, du. Jemand, der sich damit auskennt. Und zwar von deiner alten Uni in Geisenheim, von deiner Hochschule. Professor Dr. Kai Vosfels ist Professor für Pflanzenzüchtung. Herzlich willkommen.
Hallo und herzlich willkommen.
Ja, hi Jonas, hi Lou, vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Danke, dass du da bist.
Ja, wir wollen in der heutigen Folge von Cheers so ein bisschen herausfinden, welche Chancen historische und welche Chancen neue Rebsorten für den Weinbau bieten, im Hinblick auch zum Beispiel auf den Klimawandel. Was mich erstmal vorneweg interessiert, was hat dich persönlich dazu inspiriert, überhaupt in das Feld der Pflanzenzüchtung und in speziell auf Rebsorten dich zu konzentrieren?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich komme aus einer stark landwirtschaftlich geprägten Familie. Wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb in Nordrhein-Westfalen. Mein Bruder ist Landwirt, einer meiner 3 Brüder. Mein Vater war lange in der landwirtschaftlichen Branche aktiv und ich habe angefangen, Agrarwissenschaften zu studieren. Nicht in Geisenheim, aber in Gießen. Ist auch in Hessen, ist nicht so weit weg.
Verziehen.
Genau. Ist aber nicht so weit weg von Geisenheim tatsächlich. Ja, und habe da relativ frühzeitig mich spezialisiert auf Inhalte aus der Pflanzenzüchtung.
Das klingt ja so, als ob der kleine Kai schon auf der Fensterbank ganz, ganz viele kleine Setzlinge hatte. War das so? Hast du immer angefangen, kleine Pflanzen zu züchten? Oder?
Ich könnte es behaupten, aber war tatsächlich nicht so. Nee, es war wirklich so. Dieses Bewusstsein für die Züchtung und wo überhaupt Sorten und Pflanzen und Saatgut herkommt, das kam tatsächlich so im Übergang Abi Richtung Studium und dann wirklich dieses angewandte Genetik. Das, glaube ich, war das, was mich am meisten interessiert hat. Und da bin ich dann so richtig auf den Trichter gekommen.
Dann würde ich sagen, machen wir mit dem Trichter weiter und steigen einfach mal so richtig rudimentär ein. Wir haben ja sehr, sehr viele Weinanfänger und Anfängerinnen, die sich gerade so mit Wein beschäftigen und unseren Podcast hören. Und deswegen denke ich, starten wir einfach mal so richtig einfach rein. Kai, wie viele Rebsorten gibt es denn eigentlich auf der Welt?
Sehr, sehr viele. Also das kann man schon mal sagen. Nein, es gibt eine sehr, sehr große internationale Datenbank. Da sind so ungefähr 20.000 Akzessionen, Sorten, Zuchtstämme abgelegt. Da sind natürlich Doppelungen drin und so weiter. Aber ja, also von 8 bis 10.000, sage ich mal, unterscheidbaren Sorten kann man schon ausgehen. Es verschwinden immer wieder ein paar, aber es kommen auch immer wieder ein paar neue autochthone Rebsorten dazu. Also es ist auf jeden Fall ja, eine gewaltig große Liste an Rebsorten und auch für komplett unterschiedliche Zwecke. Wir haben natürlich, wir haben sozusagen Sorten für die Tafeltraubenproduktion, wir haben für die Weinproduktion, wir haben Unterlagsrebsorten, also alle die fallen da auch darunter. Wobei genau, der Großteil ist aber tatsächlich dann wirklich für die Weinproduktion.
Also ungefähr kann man sagen, so 10.000 verschiedene Rebsorten, darunter aber eben auch Tafeltrauben etc. pp.
Ja, wir wollen ja heute auch über historische Rebsorten sprechen. Sag mal ganz kurz, was bedeutet historische Rebsorte? Also was macht sie so besonders?
Also tatsächlich ist so, es gibt keine allgemein gültige Definition dafür, was eine historische Rebsorte eigentlich überhaupt ist. Da müssen wir vielleicht so insofern ein bisschen weiter ausholen. Überhaupt mal erstmal mit der Frage, wie alt sind denn eigentlich überhaupt die Rebsorten, die bei uns im Anbau sind? Also jetzt mal gerade auf Deutschland geguckt, ein Riesling, ein Spätburgunder, auch ein Müller-Thurgau. Wie alt sind solche Sorten überhaupt? Und da fällt dann schon auf, dass eigentlich die meisten Sorten, die wir hier so kennen und die wir so anbauen, dass die vermutlich auch schon durchaus in die Definition historisch fallen. Also ein Riesling ist gut und gerne 600 Jahre alt. Als Sorte Spätburgunder geht man davon aus, dass der deutlich über 2000 Jahre alt ist. Da kann man dann natürlich schon anfangen, davon zu sprechen, dass die historisch alt sind. Aber es gibt auch noch so ein paar andere Klassiker in der Liste, ich sag mal, die sozusagen noch mal eine Ecke älter sind. Wie alt weiß man teilweise gar nicht, aber da ist zum Beispiel der Weiße Heunisch oder so eine Sorte wie der Gutedel oder auch als Chasselas bekannt. Der ist über 5000 Jahre alt. Also ich meine, das sind schon wirklich Rebsorten, die sind ja uralt, wenn man so will, oder historisch alt. Aber so eine ganz klare Definition
ab welchem Alter eine Rebsorte eigentlich als historisch bezeichnet werden darf. Und das macht es, glaube ich, dann so schwierig in der Differenzierung. Was würdest du denn sagen, sind so die bekanntesten historischen Rebsorten?
Tatsächlich, also sind es schon ein paar von den eben aufgezählten, also beispielsweise ein Heunisch. Weißer Heunisch ist eine super wichtige Rebsorte, vielleicht weniger aufgrund des eigenen Wein oder des Weines, den man aus der Sorte machen kann, ist, ja, sag ich mal, relativ dünn beschrieben und ist jetzt nicht gerade spektakulär, aber steckt eben als Elternteil in sehr vielen doch sehr wichtigen und sehr spektakulären Sorten drin, wie beispielsweise in einem Riesling oder einem Chardonnay. Der Traminer, der selbst als Sorte ausgebaut wird, immer noch, ist wirklich auch uralt, ist ein Elternteil. Und das, wie gesagt, vielleicht muss man soweit nochmal ausholen, ist auch Reben haben Eltern, biologisch gesehen sozusagen.
Das ist vielleicht total, mir hat es die ganze auf der Zunge gebrannt, weil ich gedacht habe, eigentlich müssten wir nochmal erklären, wie das überhaupt funktioniert mit Mama und Papa und woher kommen die Kinder. Vielleicht kannst du da nochmal einen ganz kleinen Exkurs machen, weil ich denke, dass das für viele überhaupt gar nicht klar ist.
Ja, also die meisten Sorten, die im Weinbau im Anbau sind, sind Sorten der Art Vitis vinifera. Also das ist praktisch die Weinrebe, die wir zur Weinproduktion benutzen. Und Vitis vinifera und die allermeisten Sorten, Vertreter dieser Art, sind diploid. Das heißt, sie haben zwei Kopien des elterlichen Erbguts. Eine von väterlicher, eine von mütterlicher Seite. Und wir Menschen beispielsweise sind auch diploid. Viele Tiere sind diploid. Viele andere Pflanzenarten sind auch diploid. Und so eben auch die Reben. Das heißt, irgendwoher muss der väterliche, irgendwoher muss der mütterliche Elternteil gekommen sein. Bei neuen Rebsorten natürlich, ich glaube, da reden wir später noch ein bisschen drüber, aber natürlich auch bei alten Rebsorten, wie gesagt, wie einem Pinot Noir beispielsweise, wo man jetzt aufgrund von molekularbiologischen Tools sagen kann, okay, einen Elternteil zumindest können wir eingrenzen, das ist Traminer beispielsweise.
Das klingt so, ist so schön, wenn man mal diese Dinge, für mich ist es so ein Vermenschlichen, ne? Dann kommt man so nah, dann sieht man wahrscheinlich Weinreben viel näher auf einmal, dadurch, dass man weiß, die haben auch einen Mama und einen Papa.
Ja, und auch die Verwandtschaftsgrade hinsichtlich Aromatik, strukturelle Ausprägung etc. pp. Also das ist schon manchmal auch hilfreich zu wissen, wo die eigentlich herkommen. Gerade wenn man da irgendwie in der Blindprobe oder sowas sitzt, also Gemeinsamkeiten zu lernen, das macht durchaus schon oft Sinn.
Wir sind eben reingegrätscht, da warst du noch mittendrin, ne? Da hattest du noch, hast angefangen mit den wichtigsten historischen Rebsorten.
Also wie gesagt, Weißer Heunisch durchaus, Traminer, auch als Rebsorte selbst ausgebaut, auf jeden Fall wichtig. Chasselas kennt man, ich meine, Pinot Noir braucht man, glaube ich, gar nicht drüber sprechen. Ja, lehne mich einfach aus dem Fenster und sage, das ist auch eine historische Sorte mit über 2000 Jahren sozusagen Anbau. Zeit. Da gibt's dann noch weitere. Beispielsweise eine, sage ich mal, Besonderheit, die wir jetzt hier im Rheingau tatsächlich auch aktuell so ein bisschen im Visier haben, ist einerseits im Visier von Betrieben, die anbauen wieder oder hat so ein kleines Revival, aber wir bearbeiten sie züchterisch mittlerweile auch recht aktiv, ist die Sorte Gelber Orléans. Ist auch eine Sorte, wo man gar nicht genommen
hat. Stimmt, ja.
War im Rheingau und überhaupt im Weinbau fast ausgestorben, wenn man so will. Also es gab einfach fast keine Fläche mehr, die mit gelbem Orléans bestockt ist. Und ja, ich meine, das hat natürlich hier und da auch gute Gründe. Aber das ist so eine Sorte, die wir jetzt wieder sozusagen reanimieren und auch für die Züchtung nutzen.
Das finde ich voll spannend. Ausgestorben heißt dann, dass es halt keine Winzerinnen, Winzer mehr gibt, die die irgendwo angebaut haben.
Aktiv.
Und dann, wenn es die auf der Welt gar nicht mehr gibt, dann kann man die ja nicht mehr vervielfältigen und züchten, richtig? Dann sind die nicht mehr da.
Ganz genau. Also ist eine Besonderheit bei Reben, aber auch bei anderen mehrjährigen Arten, ist das Reben nicht generativ, sondern vegetativ vermehrt werden. Und jetzt, ja, schönen Gruß an alle Studis. Das wird auch bei uns immer in den entsprechenden Modulen abgefragt, was das ist. Aber generativ, also geschlechtlich, dabei entstehen immer Samen, die dann sozusagen angezogen werden können. Mhm. Das ist nicht, wie wir Reben vermehren. Wenn das so wäre, dann könnten wir relativ leicht Saatgut in Genbanken beispielsweise lagern und wieder rausholen, wenn wir es brauchen. Aber Reben werden vegetativ vermehrt. Das heißt, über Stecklinge, also über Teile der Pflanze, meistens Holzteile, kann man dann eine genetisch identische Pflanze der Mutterpflanze anziehen. Und das ist deswegen so wichtig. Reben sind extrem heterozygot. Also jede Sorte von Reben ist sehr heterozygot. Das heißt, mütterliche, elterliche DNA ist ähnlich, aber doch sehr unterschiedlich. Das heißt, die einzige Art und Weise, wie wir diesen Genotyp oder dieses Individuum, die Mutterpflanze erhalten können, ist tatsächlich nur über vegetative Vermehrung, also ein Stück Holz abschneiden und eine neue Pflanze daraus ziehen. Würden wir die generativ vermehren, also würden wir Kerne von einer Rebsorte ernten, von einem Riesling oder auch von egal was, dann wäre das, was dabei rauskommt, das, was daran wächst, was komplett anderes. Mhm. Das muss man immer im Hinterkopf behalten.
Was meinst du denn, warum einige ausgestorben sind? War das, also hat das ausschließlich was mit dem Markt zu tun gehabt oder doch was mit den Resistenten oder mit der Resistenz der jeweiligen Rebsorten oder was ist da so eure Erfahrung oder?
Genau, also es ist gerade bei dieser speziellen Sorte, aber das gilt auch für andere, tatsächlich so der Fall. Damals, als sie noch verbreitet war in den allermeisten Fällen nicht das Optimum gegeben, unter dem, also jetzt mal rein, was die klimatischen Bedingungen angeht, das Optimum gegeben in unseren Breiten, wie man sozusagen aus so einer Sorte einen guten Wein machen kann. Die gelbe Orléans wurde nur in den absoluten Top-Lagen, im Rheingau, aber auch anderswo, überhaupt sozusagen wirklich reif. Wenn ich jetzt mit dienstälteren Kollegen mich unterhalte, die sagen, ja, so ein gelber Orléans in den 80ern, der hat es schwer gehabt, mehr als 60 Grad Öxle zu produzieren. Okay. Das heißt also, einfach unwahrscheinlich schwierig, unter den damaligen klimatischen Bedingungen sozusagen reif zu werden und entsprechenden Most und dann auch Wein zu liefern.
Über die neuen Sorten sprechen wir gleich nochmal, aber ich frage mich, warum sind denn einige dieser historischen Rebsorten überhaupt bedroht?
Ganz genau, also aus dem Grund, oder das ist einer der Gründe, ich meine, man muss sich vielleicht auch andersrum fragen, warum gibt es gewisse Rebsorten? Mhm. Und das ist natürlich ganz massiv auch davon abhängig, was der Markt macht. Was sind die Präferenzen der Leute, die Wein konsumieren, Wein nachfragen? Wie entscheiden sich die Betriebe? Der Sortenspiegel, der liegt da natürlich in der Hand der Winzerinnen und Winzer, die damit arbeiten. Und die wiederum sozusagen richten das natürlich auch ein Stück weit danach aus, was sie absetzen können und wofür ein Markt eben da ist.
Es gibt dann aber in der Weinwirtschaft nicht die Möglichkeit des staatliche Steuerrades, so wie es in der Landwirtschaft ja manchmal ist, dass dann Sachen gefördert werden und dann Bauern und Landwirte beginnen, gewisse Sachen anzubauen, weil sie dadurch Vorteile bekommen. Das gibt's nicht, ne? Oder?
Also ich würde vielleicht auch nochmal ganz kurz reingrätschen, einfach nur um zu sensibilisieren. Kai hatte das ja gerade schon nochmal gesagt. Also unabhängig davon, ob es das gibt, du hast als Weingut ja nur einmal im Jahr die Möglichkeit, überhaupt einen Wein zu produzieren. Und es ist ja auch so, wenn ich ein Jungfeld irgendwie anlege oder so, die Dinger, die gehen ja nicht sofort im ersten Jahr in Ertrag, sondern in der Regel sagt man so ab dem dritten, manche Betriebe gehen erst ab dem vierten Jahr in den Ertrag. Und das ist natürlich, also unabhängig davon, ob es da irgendwie Subventionen oder irgendwas dergleichen gibt, ist es natürlich trotzdem, es ist halt eine komplett neue Anlage.
Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und eben, es ist die Entscheidungen, die Betriebe heute fällen, das sind keine Entscheidungen für nächstes Jahr oder in 3 Jahren oder in 5 Jahren. Genau wie du sagst, Lou, wir haben eine sehr lange juvenile Phase, je nachdem, wie der Betrieb oder je nach auch Betriebsphilosophie und Lage und so weiter, dauert es mehrere Jahre, bis man überhaupt lesen kann. Und dann ist das im Prinzip ja fast schon eine Entscheidung für die nächste Generation. Es gibt keine, in Anführungszeichen, direkte Bezuschussung jetzt für Betriebe, dass sie besonders viele Rebsorten anbauen. Aber ich würde vielleicht ja eine andere interessante politische Maßnahme gerne mal auch hervorheben. Ich meine, wir haben natürlich im Weinbau, im Obstbau, gerade in Sonderkulturen die Situation, dass wir aufgrund der Tatsache, dass wir mit sehr alten Sorten arbeiten, diese Sorten eben nicht mehr ganz optimal angepasst sind an beispielsweise Schaderreger, die wir jetzt aktuell heutzutage haben. Und die machen es erforderlich, dass man natürlich diese Sorten entsprechend auch behandeln muss im Weinberg. Heißt Pflanzenschutzmaßnahmen durchführen, heißt natürlich auch Spritzen. Und da gibt's dann natürlich auch ja sogar von höchster Instanz bei uns, also praktisch in der EU, dann Pläne oder Programme, wo man dann versucht, ganz massiv sozusagen den Aufwand an Pflanzenschutz runterzufahren. Und da kommen dann natürlich die Sortenfrage ganz massiv wieder mit ins Spiel, weil es eben Sorten gibt, die deutlich weniger häufig behandelt werden müssen.
Gibt ja auch diese Extrembeispiele in krassen, teilweise sehr feuchten Jahren, je nach Weinanbaugebiet, dass wir bis zu, keine Ahnung, 8, 9, 10 Mal spritzen mussten. Wenn du dann den Vergleich hast zu den Piwis, also den pilzwiderstandsfähigen, da hatte ich eine Kollegin, die musste nur 2 Mal in den Wingert. Ne? Das ist halt krass. Aber ich glaube, was man zusammenfassend sagen kann, dass so eine Umstellung, unabhängig, ob sie politisch irgendwie gewollt ist oder halt eben subventioniert wird oder wie auch immer, das ist halt einfach ein Marathon und halt kein Sprint, ne? Also das Absolut. Ist halt, ja, und ich denke, das ist halt eben, wie du halt ja auch richtig gesagt hast, dass neue Sorten auf jeden Fall ein Mosaiksteinchen oder also auch ein richtiger Schlüssel zur Lösung des Problems darstellen können.
Genau, das sehen wir auch. Wir haben ja in unseren Anlagen, wie gesagt, wir haben tausende verschiedene Akzessionen. Ja. Wir haben eben auch pilzwiderstandsfähige Sorten direkt neben den ganzen traditionellen oder historischen Rebsorten gepflanzt. Und ja, in Jahren wie 21 oder auch 23, da hast du wirklich diese 8, 9 Mal Spritzen reicht bei weitem nicht. Also wenn wir uns jetzt auch beispielsweise letztes Jahr hier bei uns in den Versuchsweinbergen anschauen, da wird es dann deutlich zweistellig, also schon 11, 12 Behandlungen auf jeden Fall. Es sei, also für die vorausgesetzt, du arbeitest konventionell, also mit systemischen Mitteln. Wenn du sozusagen organisch arbeitest, dann wird die Aufwandsmenge höher oder die Anzahl anmalen, weil natürlich jedes Mal, wenn Regen kommt,
kannst du davon
die Präparate abgespült werden. Das heißt, du musst deutlich mitunter häufiger raus und eben Pflanzenschutz betreiben. Und genau das ist eben der Punkt, wo wir sagen, es bietet zumindest sehr viel Potenzial, sich darüber Gedanken zu machen, welche neuen Sorten vielleicht für die einzelnen Betriebe in Frage kommen könnten und auch Potenzial bieten, Möglichkeiten bieten, auch neue, vielleicht auch Vermarktungsstrategien zu fahren oder ganz andere Marktsegmente vielleicht auch zu erschließen.
Lass uns mal auf die neuen Rebsorten zu sprechen kommen. Also angesichts der vielen Herausforderungen, zum Beispiel durch den Klimawandel, was würdest du sagen, welche spezifischen Eigenschaften machen neue Rebsorten zu den echten Helden im Weinberg?
Also im Weinbau haben wir 2 Probleme, in der ganzen Landwirtschaft haben wir 2 Probleme. Wir haben den Klimawandel, die Klimawandelfolgen, und wir haben einen ökologischen oder einen gesellschaftlichen, aber auch politischen, aber auch wirklich von der Ökologie her gerechtfertigten Push hin zu mehr Nachhaltigkeit. Mhm. Also wirklich Klimawandelfolgenanpassung und Nachhaltigkeit sind die beiden übergeordneten Themen, die wir im Weinbau vor uns haben, vor der Brust haben, aber auch die gesamte Landwirtschaft. Und beide Themenbereiche neue pilzwiderstandsfähige Sorten, neue Rebsorten ermöglichen es uns, beide Bereiche ziemlich gleichermaßen anzugehen. Das heißt, im ganz konkreten Fall deutlich verbesserte beziehungsweise überhaupt vorhandene genetische Resistenzen gegenüber den Schaderregern, die den Betrieben das Leben schwer machen im Weinberg, also beispielsweise Mehltaupilze, aber auch andere pilzliche Schaderreger. Das ist ein großer Punkt. Diese neuen Sorten sind genetisch resistent dagegen und müssen einfach per se weniger häufig behandelt werden, weil sie einfach keine so schlimme Krankheitsausprägung zeigen. Und es gibt natürlich für sämtliche andere Merkmale interessante positive Eigenschaften, wie beispielsweise, wenn wir an die Traubenstruktur denken, wenn wir an die Hartschaligkeit denken, solche Merkmale, die wir auch züchterisch ganz gezielt verbessern können. Eigentlich jedes Merkmal, das muss man wirklich so sagen, auch historisch betrachtet, also die Züchtung funktioniert. Jedes Merkmal, das wir als wichtig erachten und in eine gewisse Richtung verschieben wollen, können wir theoretisch züchterisch auch verschieben, auch verändern. Und das gibt sozusagen, das macht die Züchtung zu so einem, ja, Power-Tool, wenn man so will, zu so einem, oder verleiht der Züchtung so einen starken Hebel bei der Lösung dieser ganzen Herausforderungen, über die wir eben gerade gesprochen haben.
So kurz vor Schluss, die Frage ist ja auch, du hast eben angesprochen, wir haben über Peewees gesprochen, dieses Vertrauen der Winzerinnen und Winzer in euch als, in Anführungsstrichen, Pflanzenzüchterinnen und Pflanzenzüchter. Wie ist das eigentlich? Wie ist der Austausch? Kommen die zu euch und sagen, gib uns mehr davon, oder ist es eher kritisch, wenn ihr auf die zugeht?
Wir haben das volle Spektrum. Ja, wir haben wirklich die sag ich mal, ziemlich konsequente Ablehnung einerseits, gleichzeitig aber auch die wirklich sagen, nein, wir haben das voll erkannt, wir brauchen neue Lösungen, wir müssen uns irgendwas Neues überlegen. Und wie gesagt, die Herausforderungen sind da, die stehen sozusagen im Raum, und jetzt einfach, ja, die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte so weitermachen wie bisher, ist da keine Option oder ist relativ wenig erfolgsversprechend.
Es wird vor allen Dingen unheimlich spannend werden, weil, wie du schon gesagt hattest, Kai, es ist ja eine langfristige Planung, die Winzer übernehmen müssen. Und die das nicht tun, für die könnte es auch schwierig werden, ne? Wenn sie sich nicht irgendwann darauf einlassen sollen.
Ja, ich sag mal, die Frage, die sich mir da auch immer ganz einfach stellt, ist, wie sehr vertrauen wir darauf, dass wir entweder, wir können sagen, ich habe volles Vertrauen darin, dass wir in relativ kurzer Zeit, sprich in den nächsten Jahren, auf Seite des Pflanzenschutzes wirklich neue Quantensprünge machen und sagen, okay, wir haben wirklich Präparate, die komplett unbedenklich sind, die wir wirklich auch, na, x-mal ausbringen können und so weiter. Weiß ich nicht, ob das realistisch ist anzunehmen. Wie sehr glaubt man, dass wir einfach auch in den nächsten 50 oder 100 Jahren, auch was die politischen Rahmenbedingungen angeht, das weiterhin machen können, was wir machen wollen? Und spätestens wenn dann sowas wie der European Green Deal, also Halbierung von Pflanzenschutz beispielsweise in der Landwirtschaft, wirklich mit der Brechstange umgesetzt werden würde. Und natürlich geht es auch einfach gar nicht. Ich behaupte auch überhaupt nicht, das ist unrealistisch, völlig unrealistisch für so ein langlebiges System wie den Weinbau. Aber ich sag nur, was machen Betriebe dann, wenn das wirklich viel gewaltsamer umgesetzt wird, solche Rahmenbedingungen? Weil dann irgendwann kann man sich dann überlegen, okay, ich gehe weiterhin sozusagen voll auf Riesling, weiß, ich kann nur meinetwegen nur 3 oder 4 Pflanzenschutzapplikationen ausbringen im kommenden Jahrgang, setze ich darauf, dass es ein sehr heißer, trockener Jahrgang wird, dass ich hoffentlich sehr, sehr niedrigen Schädlingsbefall oder Druck habe. Oder sozusagen gehe ich das Risiko ein, dass, wenn es ein 21er oder 23er Jahrgang dann doch wird, dass ich dann eventuell meinen Ertrag halbiere, oder noch weniger, oder vielleicht einen totalen Ausfall an Ertrag habe. Das ist dann vielleicht auch die Frage irgendwann des Risk-Managements. Und ja, ist eine spannende Frage. Ich meine, was du gesagt hast, Louis, auch eine interessante sozusagen, ja, ein Gedanke. Natürlich kann man auch sagen, wenn man jetzt eine Betriebsnachfolgerin ist, Nachfolger, und es bietet einem natürlich auch noch ganz andere Möglichkeiten der Vermarktung. Also wie man Peewees vermarkten kann, sag ich mal, ist auch noch mal eine ganze interessante Frage für sich. Ich war letztens auf einem Winzer-Talk eingeladen, da ging es um Nachhaltigkeit im Weinbau. Wurde wirklich jede Maßnahme durchexerziert, bis hin zu Solar Panels auf den Dächern und die ganze Fahrzeugflotte auf E-Autos umgestellt und so weiter. Aber Rebsorten halt natürlich
wenig.
Mit keinem Wort. Also das war, und es ging auch um soziale Nachhaltigkeit. Und da waren tolle Projekte dabei, unter anderem auch, weiß ich nicht, beispielsweise Sekte, Cuvée-Sekte, die da präsentiert wurden. Tolle Sekte, aber da wurden dann 4 oder 5 traditionelle Rebsorten verschnitten. Burgunder, Müller-Thurgaus, Riesling und so weiter. Und unter einem Fantasienamen vermarktet. Ganz tolle Sache, auch wirklich für eine gute Sache, ganz toll. Aber wo sich dann schon die Frage stellt, okay, ist es komplett undenkbar, auch für einen traditionellen Betrieb zu sagen, naja, in diesem Verschnitt sozusagen sind 1 oder 2 oder 3 Verschnittspartner eben kein Riesling oder kein Chardonnay, sondern vielleicht irgendwas Neues, was sich ökologisch, ökonomisch einfach ganz anders, leichter, aber auch nachhaltiger produzieren lassen kann.
Ja, und ich denke, da muss einfach auch so ein bisschen mehr, gerade die großen Vorreiter bei uns in der Branche oder die halt eben Namen haben. Einer hat mir jetzt auf der Messe erzählt, ja, Riesling reiße ich jetzt einfach raus, weil das ist ja überhaupt nicht mehr für hier Hinblick Klimawandel, kannst ja komplett vergessen. Ich mache jetzt nur noch Weißer Burgunder und Chardonnay. Und ich war halt so, ja, also weiß ich nicht, du bist so ein Sprachrohr in der Weinbranche, vielleicht solltest du mal andere Themen aufgreifen, als jetzt irgendwie noch so ein anderes Storytelling rauszupacken. Das ist so meine sehr kritische Anmerkung dazu. Aber ich würde mir wünschen, dass das einfach ein bisschen mehr Einzug, also einen ernsthaften Einzug erhält an den Tischen dieser Welt, wo wir Wein trinken und über Klimawandel und Co. philosophieren, ja? Oder sprechen.
Ich muss bei sowas deswegen die Stirn runzeln, weil mir ist nicht ganz klar, also wenn überhaupt, dann weiß man, dass Riesling relativ widerstandsfähig ist.
Nein, ich habe mich auch gefragt, also ich stand da mit einem Kollegen und wir haben uns halt beide angeguckt und wir so, okay, was hat er jetzt geraucht? Also was ist denn da jetzt los? Nee, wirklich, es war so skurril und wir sind weitergegangen und waren so, was ist denn da bitte los? Also es ist halt immer viel Storytelling und Verkaufen und bla bla bla, aber es ist irgendwie auch einfach eine die Lösung des Problems. So, ne?
Klar, und ich meine, das ist da, und ich glaube, das habe ich kein einziges Mal erwähnt vorhin, als wir über Historische geredet haben, aber jetzt redest du wieder von Burgundern und so weiter. Diese Sorten sind extrem anfällig, also gegen alles, was wir im Weinbau haben. Und da macht es keinen Unterschied, ob du ein Chardonnay, also unterm Strich, man kann sagen, wie gesagt, der Riesling meinetwegen ein bisschen widerstandsfähiger, vielleicht auch ein gelber Orléans, vielleicht eine bisschen dickere Bärenhaut.
Und wichtiger deswegen, Punkt, siehst du wohl, da wollten wir noch drüber gesprochen haben. Okay, das ist gut, dass du das nochmal sagst. Also sie haben eigentlich keinen weinbaulichen Nutzen im Hinblick auf den Pflanzenschutz.
Nein, also nicht direkt. Also ich sag mal so, wie gesagt, so ein gelber Orléans beispielsweise macht sehr, sehr feste Bärenschalen oder Bärenhäute, ist dadurch ein bisschen weniger anfällig, beispielsweise für Botrytis, also für Graufäule.
Aber kein Vergleich zu Piwi und Co.
Nein, also auf gar keinen Fall. Also gerade vor allen Dingen, das ist immer eine Sache, das ist natürlich das Botrytis ein Problem, das können wir aber auch über andere morphologische Merkmale ganz gut in den Griff kriegen, sag ich mal, Stichwort Lockerbärigkeit zum Beispiel, und andere auch, sag ich mal, Managementmaßnahmen. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, den falschen Mehltau in den Griff zu kriegen oder den echten Mehltau, das kriegt ein gelber Orléans, genauso wie ein Riesling, genauso wie ein Müller-Thurgau und sämtliche andere Sorten in diesem Altersspektrum, die, also praktisch alle Sorten, die wir im Anbau haben, sind stark anfällig.
Lou, Kai, bevor wir Tschüss und Cheers sagen, wollen wir noch eine HörerInnenfrage beantworten, zusammen mit euch logischerweise.
Die Frage der Woche.
Von Tino aus Regensburg. Ganz einfach, wie entstehen neue Rebsorten?
Kai, erzähl
Tino,
doch mal.
Ja, pass auf. Ja. Nein, sehr, sehr, sehr gerne. Also dann kann ich gerade sagen, willkommen zur Semester, zum Sommersemester 24 Vorlesung Rebenzüchtung. Nein, Spaß beiseite. Also ganz, ich habe es ja eben schon gesagt, wir haben die Situation in Rebsorten, die sind diploid, väterliches, mütterliche, im mütterlichen Teil. Wenn wir jetzt neue Sorten züchten wollen, dann gehen wir immer so vor, dass wir versuchen, zwei Sorten auszuwählen oder zwei Genotypen auszuwählen, die wir ganz gezielt als Eltern benutzen. Also das heißt, wir können ganz gezielt Pollen von der einen Sorte auf die weiblichen Blütenorgane der anderen Sorte bringen, also eine gezielte Kreuzung machen und dann sozusagen die Trauben, die sich bilden, die Kerne, die darin enthalten sind, aussäen und das sind dann unsere neuen Sortenkandidaten. Und so einfach ist der Prozess letzten Endes in Theorie. Also tatsächlich, wie gesagt, bestäuben. Wir nehmen Pollen von einer Pflanze und bringen den gezielt auf das Geschein der anderen. Ist natürlich in der Praxis relativ schwierig, beziehungsweise da auch immer die Frage ist, was sind denn jetzt wirklich die besten Eltern für die Kreuzung? Und wie gesagt, jetzt da will es jetzt auch nicht zu sehr vermenschlichen, aber im Falle der Reben, auch da gibt es sozusagen gute Eltern oder Eltern, die wir sozusagen präferieren oder priorisieren. Und da geht es natürlich um Resistenzmerkmale beispielsweise, um Resistenzgene, um Qualitätsmerkmale, um Gene, die mit Qualität zu tun haben, mit weinbaulichen Eigenschaften. Und das machen wir in der modernen Züchtung. Also gerade dieses Bestimmen, welche Elternpaare wir dann tatsächlich nutzen wollen für eine Kreuzung. Da nutzen wir moderne Tools für. Das heißt, die Genome, das Erbgut dieser Eltern wird ausgelesen. Wir wissen dann ganz genau oder sehr präzise, welche Gene vorhanden sind in den beiden Linien und entsprechend wählen wir die für die Kreuzung aus. Das ist im Prinzip der ganze Zauber, was die Kreuzung angeht. Jetzt haben wir nur ein riesengroßes Problem. Wir haben jetzt eine Kreuzung gemacht. Beispielsweise haben wir das gemacht letztes Jahr mit gelbem Orléans und zwei neuen Piwi-Zuchtstämmen, um ganz gezielt Resistenzen mit später Reife, mit Hartschaligkeit und anderen weinbaulich positiven Eigenschaften zu verbinden. Das Problem ist jetzt, in Anführungszeichen Problem ist, dass wir ungefähr 2000, 2500 Kerne geerntet haben. Aus diesen 2000, 2500 Kernen ziehen wir, sage ich mal, 1800, 1500 Sämlinge locker ran, vielleicht auch 2000. So, jetzt stehen diese 2000 Sämlinge von diesen zwei Kreuzungen vor mir im Gewächshaus. Und ich habe natürlich noch 10 andere gemacht. Das heißt, ich habe 20.000 Sämlinge vor mir stehen. Woher weiß ich jetzt, welcher Sämling, und das ist das Faszinierende bei Reben, diese Sämlinge sind theoretisch meine Sortenkandidaten. Das heißt, unter diesen 20.000 ist einer dabei oder kann einer dabei sein, der dann als neue Sorte zugelassen wird in 20 Jahren oder so, wenn ich genug Informationen darüber gesammelt habe. Und das ist sozusagen das, wo moderne Züchtungsmethodik bei uns sozusagen dann gezielt eingesetzt wird in der Auswahl neuer Sortenkandidaten.
Mhm. Ja, besser hätte ich das jetzt auch nicht erklären können. Herzlichen Dank.
Nee, vor allen Dingen klingt es super vielseitig. Ne? Zum einen,
ja, es ist ja auch eine mega komplexe Thematik. Und da gibt es ja so viele Begriffe, die du ja erstmal wie Vokabeln auswendig lernen musst.
Na,
was
klar.
Ist ein Edelreißer? Was ist eine Unterlagsrebe? Blablabla. Also es ist ein riesiges Themengebiet. Ich muss aber angeben, ich habe in Ampelografie mit 1-0 bestanden. Ja. Aber ich hatte auch 3 Unterlagsreben da liegen.
Dann hätte ich hier nur so 20 Dinge vorbereitet. Die kannst du vielleicht mal bestimmen.
Nein, aber es klingt super spannend, weil dein Job ja wahrscheinlich, dann hast du Arbeit am Rechner, dann hast du Arbeit im Labor und du gehst raus ins Feld, oder? Alles dabei.
Absolut, genau.
Kai, war ein Fest. Hä?
Es war herrlich. Es war einfach,
ja, super.
Wunderbar.
Ganz vielen Dank.
Dank, ja.
Kriege ich meinen
Zeit.
Schein jetzt, oder?
wird dir schriftlich mitgeteilt.
Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für die, ja, wirklich sehr super ausführliche Folge zum Thema alte, also historische. Wir wissen nicht genau, wie es definiert wird, aber historische und neue Rebsorten.
Sehr gerne, ihr beiden. Macht's gut und bis bald.
Das war ja spannend.
Das war herrlich.
Und nett war der
Nerdy,
Kai.
Ne? Man muss sich da schon für interessieren.
Ja, manchmal, aber manchmal
aber
so.
Ich denke, das ist eine sehr interessante Thematik.
Wir versuchen mal, das Wichtigste zusammenzufassen.
Ja.
Du ergänzt bitte.
Ja.
Also, mitgeschrieben haben wir, es gibt über 10.000 verschiedene Rebsorten. Mhm. Es gibt historische, traditionelle und neue Rebsorten, also die sogenannten Piwis.
Mhm.
Steht für?
Pilzwiderstandsfähige Rebsorten.
Das
ich denke, diese Unterteilung ist immer wichtig. Historische, traditionelle, also Klammer auf, Spätburgunder, Riesling und Co. Neue Rebsorten, pilzwiderstandsfähige. Ja.
Und was ich ganz spannend fand, es gibt keine einheitliche Definition, ab welchem Alter ist eine Rebsorte eigentlich historisch.
Richtig. Zum Gutedel sagen wir eigentlich auch, dass es eine traditionelle Rebsorte ist, ist aber schon über 5000 Jahre alt. Also wo zieht man da die Grenze?
Historische Rebsorten, kann man sagen, ist zum Beispiel Grünfränkisch.
Mhm.
Oder
Weißer Heunisch.
Hat Kai auch auf der Wehenkinde den Weißen Heunisch. Und historische Rebsorten haben ja oft Vorteile hinsichtlich der physiologischen Reife, also dass sie zum Beispiel später reifen.
Ja.
Aber nur wenige bis keine Vorteile hinsichtlich Resistenzen. Also
ja.
Sie sind vermeintlich viel anfälliger.
Das war ihm auch nochmal wichtig zu erwähnen.
Und neue Rebsorten, also jetzt Piwis hingegen, haben genau diese Vorteile.
Massiv, ja.
Ja. Hier gibt es Probleme bei der Akzeptanz.
Und schlussendlich dann auch bei der Vermarktung. Und die Kommunikation sollte meiner Meinung nach viel, viel besser werden. Es sollten viel mehr Versuche geben und vor allen Dingen sollte es viel mehr Vorreiterrollen geben.
Da hat er aber auch nochmal erwähnt, dass seiner Meinung nach es gar keine Beweise gibt, dass Piwis geschmacklich nicht auf der Höhe sind.
Richtig.
Spannend.
Nur haben wir bei den traditionellen Rebsorten mehr Erfahrung, was den Ausbau angeht.
Das ist richtig. Und er hat gesagt, es gibt gar keinen anderen Weg. Es gibt keine Alternativen. Wir müssen uns bewegen, wenn wir auch noch in Hunderten von Jahren gute Weine trinken wollen.
Langfristig müssen wir da mal, oder besser
müssen
kurzfristig, in die Pötte kommen.
Wie mit so vielen
immer,
Dingen.
Ja.
Gut, ihr Lieben, an dieser Stelle würde ich sagen, noch ein Schlückchen.
Vigno Verde.
Ach so, und wenn ihr Fragen habt, einfach mailen an cheers@edeka.de. Ihr könnt bei Insta reinschreiben oder hier in die Kommis.
Ja, ja, so sieht's aus.
Und wir freuen uns immer über eine Empfehlung.
Und wir freuen uns
Sterne.
Auf nächste Woche oder 6.
Aber so richtig. Bis dahin.
Bis nächste Woche.
Cheers.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung. Ich habe gehört, du bist Ernährungswissenschaftler.
Das ist richtig. Und stell dir mal vor, seit über 20 Jahren beschäftige ich mich intensiv mit dem Thema Essen und Trinken und deren Auswirkungen, wie du siehst. Aber eigentlich bin ich mein eigenes Ernährungslabor. Ich habe quasi alle Foodtrends, Diäten, Ernährungsmethoden, sowie alles am eigenen Leib ausprobiert. Quasi alles außer Tiernahrung. Aber keine Sorge, bei mir ist alles leicht verdaulich.
Sehr gut. Was steht denn als erstes auf dem Speiseplan?
Moment, wer bist du eigentlich?
Achso, ich bin Julia und ich weiß ehrlich gesagt nur, dass wir uns jetzt einmal wöchentlich hier in unserem Stammtisch treffen und ein bisschen fachsimpeln werden.
Du bist quasi Salz in der Suppe oder Salzstreuer.
Ist so. Könnte man so sagen. Ab jetzt findet ihr jede Woche eine neue Folge von Isso, der Ernährungspodcast mit Achim Sahm auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Schickt uns einfach eure Fragen an die isso@edeka.de oder an unsere Instagram- und Facebook-Pages. Wir freuen uns auf euch.